Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Global Podcast. Und das Thema ist ja weit bekannt. Holz ist ein extrem faszinierender Baustoff und heute mit einem ganz spannenden Thema und auch Gast. Denn mit Holz und Herz, das ist nicht nur ein schöner Titel für diese Folge, sondern auch eine treffende Beschreibung für unseren heutigen Gast. Und zwar mein Kollege Bastian Kuhn. Er arbeitet bei Global in Leipzig an unserem Standort. Hauptsächlich in der Produktentwicklung und auch in der Qualitätssicherung, also mit dem Fokus auf den Holzbau. Er schreibt Artikel für unsere Webseite, unterstützt unsere Kunden im Support und bringt sich auch in europäische Normungs- und Forschungsprojekte ein. Kurz gesagt, er kennt die Theorie und noch viel besser auch die Praxis und erlebt täglich, wie groß die Lücke dazwischen manchmal ist. Und deswegen, Basti, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank, Daniel. Für die Einleitung, ja, du hast es schon gesagt, brauche ich mich auch nicht weiter vorzustellen. Mein Name ist Bastian Kuhn und ich arbeite bei der Firma Global im Kundensupport und der Entwicklung vom Holzbau.
Hallo und herzlich willkommen zum Global Podcast, der Podcast rund um das Thema Bau. Ich bin froh, dass du dabei bist. Los geht's. Sehr schön. Jetzt hast du ja schon ein bisschen gesagt. Kannst du uns mal so ein bisschen einen kleinen Umriss geben, wie denn so dein Arbeitsalltag ausschaut? Was kann man sich denn darunter vorstellen, dass du in der Produktentwicklung als auch im Support arbeitest? Wie können wir uns denn das vorstellen?
Ja, es ist also sehr abwechslungsreich, bei der Firma zu arbeiten, weil im Support ist es eigentlich so, du kannst es ja nicht planen, was für eine Frage kommt. Die kommt aus dem gesamten Bereich der Mechanik oder Statik. Von daher, ne, wenn ich mich detailliert mit irgendwas im Holzbau auseinandergesetzt habe, kann dann natürlich auch eine Frage zum Durchstandsnachweis im Beton kommen. Und der Bereich der Entwicklung ist dann wieder eine ganz andere Schiene, weil du da wirklich sehr detailliert in die Tiefe, in den technischen oder theoretischen Hintergrund der gesamten Palette eintauchen kannst.
Alles klar. Und wie kommt es denn zu deiner Leidenschaft für den Holzbau? War das irgendwie eher Zufall oder bist du da mit der Zeit hineingekommen? Wie kommt es denn?
Ja, also ich komme, wenn man so will, aus einer Tradition des Holzbaus, das ist vielleicht ein bisschen zu plakativ gesagt, aber schon 1936 hat mein Urgroßvater eine Schreinerei bei uns zu Hause im Westerwald gegründet, die dann von seinem Sohn übernommen wurde, was mein Opa war. Und so die ersten Eindrücke, was ich wirklich so noch, ja, aus Kindergartenzeit hab, ist eigentlich so der Geruch von dem Holz und der Späne, wenn dann da gehobelt wurde. Und da fand ich halt Holz immer schon ein tolles Material, klar. Und da kann man auch mit relativ wenig Mitteln kann man da schon viel erschaffen und was erstellen. Und jede Holzart hat ihre Besonderheiten. Es ist einzigartig und das macht es natürlich dann spannend, abwechslungsreich einfach.
Mhm. Und was vielleicht auch noch interessant ist, ja, jetzt sagst du, okay, nah am Holz sein, aber Software, da geht man ja jetzt eher weg von diesem klassischen Geruch. Also das Holz kann man ja in der Software jetzt nicht riechen. Was ist aber trotzdem so bei dir der Antrieb, dass du auch hier bei Global diese, ja, Produkte für den Kunden gerne mitentwickelst, vor allem im Holzbau?
Ja, das ist halt auch die Besonderheit. Dadurch, dass halt jede Holzart anders da ist, ist halt auch die gesamte Bemessung, der gesamte Bereich der Implementierung in ein Produkt wie unseres sehr, sehr abwechslungsreich, ne? Also wir haben ja standardmäßig in unserer Materialdatenbank ein Fichtenholz hinterlegt. Das ist ja das, was meistens für die Bauweise verwendet wird. Aber auch da ist es schon so, dass wenn du die Faserorientierung änderst, also ich möchte nicht zu sehr in die Theorie jetzt abtauchen, aber dann kannst du ganz andere mechanische Eigenschaften haben. Und das macht es halt dann auch spannend, sowas in einem Programm irgendwo zu oder bei Global das zu verankern dann auch. Ne? Und dann geht's weiter. Die Steifigkeit ist die eine Richtung, die Bemessung oder die Festigkeiten sind die anderen, die sind ja dann auch komplett unterschiedlich. Also wir haben 12 verschiedene Spannungsfestigkeiten, die wir dem Grenzwert gegenüberstellen. Wenn man das im Stahlbauer sagt, dann sagt der Stahlbauer, ja wieso, ich habe eine Vergleichsspannung fertig und so. Dann, das macht es halt dann irgendwo so ein bisschen herausfordernd und interessant, dann für mich zumindest jetzt.
Jetzt hast du ja schon ein bisschen auch über die Projekte, Implementierung von Holzbau in unserer Software allgemein hier bei Global gesprochen. Kannst du uns mal so ein bisschen einen Einblick geben in die Entwicklung? Was sind denn so die konkreten Projekte, mit denen du dich auseinandersetzt?
Ja, aktuell sind wir ziemlich stark an der Implementierung oder Bemessung von Holztafelwänden dran. Das ist ein sehr interessantes Projekt, weil es halt auch Holztafelwand ist ja das ingenieurtechnische Produkt, wo man den Fachwerkbau in die Neuzeit übertragen hat. Ich kann das super vorfertigen. Und wie kann ich sowas in einem 3D-FE-Programm berücksichtigen? Also wir machen da, erstellen quasi eine Fläche und im Hintergrund laufen dann diese ganzen Entwicklungen der Ständer und der Nachgiebigkeiten dran. Das ist ein ziemlich großes Projekt, an dem wir arbeiten. Dann jetzt noch ganz am Anfang stehen wir bei den Verbindungsmitteln, wo wir auch im Rahmen von Forschungsvorhaben eine dreidimensionale Bemessung, also mit dann, wenn es richtig weit getrieben wird, über Volumenelemente, wo man dann auch den Querschubeinfluss und so weiter ganz gut berücksichtigen kann. Das sind so die zwei größten Projekte, abgeschlossene Projekte, was wir hatten gerade eben auch eine Werkstudentin da, der habe ich das auch schon so ein bisschen gezeigt, was wir schon 2008 hier, seitdem bin ich ja schon da, gemacht haben, ist die Bemessung vom Brettsperrholz. Ich weiß nicht, ob man das nachher in der Kamera sieht, aber das wäre ja quasi so geschichtete Lamellen. Es gibt schon relativ lange und das kann ich bei uns auch. Da waren wir einer der ersten, die das wirklich über eine flächige Bemessung erschlagen konnte, sowas. Das ist jetzt ein abgeschlossenes Projekt, ne? Aber er war auch sehr interessant gewesen, ja.
Jetzt hast du ja gesagt, du bist ja auch in der Statik. Holz hat, sagen wir mal, unterschiedliche Festigkeiten auch in unterschiedlichen Richtungen. Was da mal ganz interessant wäre, was konntest du denn auch so ein bisschen aus deiner Support-Tätigkeit oder allgemein im Austausch mit Kunden oder vielleicht auch aus deinen allgemeinen praktischen Erfahrungen erkennen, was so denn so typische Stolpersteine bei der statischen Berechnung gerade bei Holzbaukonstruktionen sind?
Ja, also das ist eigentlich, ne, das auch wenn man es auf die Steifigkeiten bezieht und dann wieder auf den Brettsperrholzbau, kein Zimmermann wird sich irgendwo draußen auf einer Baustelle auf ein Brett so draufstehen stellen an der Seite. Und genauso muss man das natürlich auch in der Planung. Wenn ich eine Wand habe und ich habe die einfach nur vertikal belastet, dann werde ich immer die Fasern hochstellen, aber wenn ich die Platte gleichzeitig auf Biegung beanspruche, dann werde ich sie natürlich immer ganz anders orientieren. Das ist hinsichtlich der Steifigkeit und wissen viele Kunden einfach auch nicht, obwohl es Statiker sind, aber die sind natürlich auch in jedem Material irgendwo verhaftet und kennen teilweise diesen dreidimensionalen Ansatz dann auch nicht, weil sie es einfach gewohnt sind, sowas in stabartige Bauwerke Bauteile zu zerlegen. Und der andere Stolperstein, was wir im Support auch immer hinsichtlich des Holzbaus oft erleben, ist einfach das Kriechen und Schwinden vom Holz. Also das sich quasi ja zeitabhängig der Last entzieht, ist natürlich ein ziemlich komplexer Ansatz. Was mache ich dann bei nichtlinearem Verhalten? Dann müsste ich ja Steifigkeiten abmindern beziehungsweise eingeprägte Dehnungen aufbringen auf die Geschichte. Das sind so die häufigsten Stolpersteine, kann ich sagen. Kleinigkeiten und Arbeiten vom Holz im weitesten Sinne. Ja.
Gut. Anfangs auch schon ein bisschen erwähnt, du bist ja nicht nur in der Produktentwicklung an sich tätig und im Support, sondern du wirkst ja auch an gewissen Projekten, Forschungsprojekten mit, und zwar an CNN-Forschungsprojekten. Und gib uns doch mal da gerne ein bisschen einen Einblick, was passiert dort genau und warum ist das gerade für den Holzbau so wichtig, dieses CEN-Forschungsprojekt?
Ja, es geht auch schon ein ziemlich längerer Zeitraum, dass wir uns an diesen Forschungsprojekten beteiligen und hat auch sehr viele Facetten. Was wir jetzt gerade aktuell haben, ist auch wieder diese Geschichte der Steifigkeit, dass ja Holzbau unterschiedliche Festigkeiten für Druck, Zug, Biegung und Schub hat, die teilweise dann wirklich auch 50% Unterschiede betragen. Und was macht man jetzt, wenn ich ein flächiges Bauteil bemesse? Dann habe ich vereinfacht gesagt, ja, nur eine Biegespannung in X. Und wem stelle ich das gegenüber? Das ist ein aktuelles Projekt, dass man da jetzt versucht, okay, dass man das quasi auch auf eine Spannung zurückführt, einfach diese wandartige Geschichte. Und das andere Projekt sind quasi so nichtlineare Materialmodelle. Also wie kann ich insbesondere bei Verbindungsmitteln das plastische Versagen von Holz, also im Druckbereich ist es ja so, dass Holz plastifiziert, wenn man sich alte Brücken anguckt, Grubenmann in der Schweiz ist da so ein Stichwort, dann hat man wirklich, dann ist es teilweise 2, 3 Zentimeter im Stirnbereich eingedrückt, das Holz, und das ist auch kein richtiges Holz mehr, was dann, das ist schon wirklich so zusammengepresste Fasern einfach, das einfach ganz andere Eigenschaften hat. Und wie kann ich sowas im Materialmodell berücksichtigen? Und dann habe ich natürlich gleichzeitig im Zugbereich ein sehr sprödes Versagensverhalten. Da brauche ich dann auch bruchmechanische Ansätze. Und alle diese Sachen werden in diesem CEN-Projekt, in dieser Technical Specification von dem CEN-Projekt behandelt. Und da wird versucht, dazu auch Regelungen und Herangehensweisen zu schaffen und zu ermitteln. Und die können wir natürlich dann super auch in unserem Programm umsetzen.
Wer ist dann so von den Teilnehmern oder auch den Projektpartnern mit alles dabei? Ist das dann auch jemand aus, sagen wir mal, der produzierenden Seite? Oder ist das jetzt mehr aus der Forschungsseite, also von den Hochschulen, Universitäten? Wie kann man sich denn das, sagen wir, die Zusammenstellung der Leute dort vorstellen?
Ist sehr bunt gemischt, muss man sagen. Wir haben sehr viele Arbeitsgruppen. Ich bin natürlich nicht in allen Arbeitsgruppen tätig. Das kann ich einfach nicht leisten, neben der Arbeit bei Global her. Aber ich glaube, ich will jetzt nicht lügen, aber ich glaube, es gibt 14 Arbeitsgruppen oder sowas in der Drehe. Und in einzelnen Arbeitsgruppen haben wir dann Vertreter der GIN, die Gütegemeinschaft Nagelplatten, die auch dann meistens eine Produktion mit da drin haben. Natürlich, klar, viele Universitäten und Professoren auch von der ganzen Welt, die da mit tätig sind. Obwohl es einfach Eurocode ist, haben wir trotzdem Leute aus Vancouver und sonst wo, die sich trotzdem auch daran beteiligen und da zusammen mitarbeiten. Und das macht's sehr spannend und interessant und abwechslungsreich auch, ja.
Ja, du hast es jetzt gerade genannt, Eurocode. Hier bei uns in Deutschland gibt es ja den Eurocode 5 für die Bemessung von Holztragwerken. Ist auch der Holzbau etwas, wo dieser Eurocode neu angegangen wird im Zuge dieser neuen Eurocode-Gestaltung? Inwieweit weißt du hier etwas an Informationen und vielleicht auch allgemein der Eurocode 5, was ist da aus deiner Sicht auch gut gelungen und wo siehst du auch konkreten Verbesserungsbedarf?
Also was auf jeden Fall versucht wird, ist eine weitergehende Harmonisierung zu schaffen. Das finde ich auch sehr gut. Also das muss einfach möglich sein, in Europa von Finnland bis runter nach Italien, Spanien mit einer weitestgehend identischen Norm das zu bemessen. Und es kann nicht angehen, dass ich sage jetzt mal, Deutschland ist da jetzt auch nicht so ganz fehlerfrei, dass Deutschland dann jetzt nochmal einen nationalen Anhang hat, der irgendwie fast so groß ist wie der normale Eurocode. Das wird aber auf jeden Fall jetzt meiner Ansicht nach angegangen, und das ist auch gut und richtig. Sonst grundsätzlich finde ich den Eurocode eigentlich top. Also wir erleben es ja hier so ein bisschen in der täglichen Arbeit auch. Wir haben ja auch mit anderen Normen zu tun, und gerade diese Aufteilung von Produktnorm und Bemessungsnorm ist ein Riesenvorteil, wenn man es jetzt mal anhand des Leimholzes nimmt, der natürlich durch Otto Hetzer in Deutschland ja auch irgendwo erfunden und entwickelt wurde und wo wir sicherlich technisch auch eine Vorreiterrolle haben in Deutschland. Da gibt es halt dann die EN 14080. Das ist die Produktnorm, und dann kann ich mir in der Bemessungsnorm vom Eurocode 5 einfach diese Werte da rausgreifen, und ich kann da natürlich abgesichert durch den Spiegelausschuss und so weiter, aber ich kann die doch relativ schnell bearbeiten und ich finde dort alle Regelungen und Werte, die ich brauche. Und das ist meiner Ansicht nach ein Riesenvorteil, gerade für den Holzbau mit diesem semi-probabilistischen Sicherheitskonzept, was wir mit dem Eurocode haben, das ja zu berücksichtigen. Da gibt's also ja, wenn ich jetzt als Negativbeispiel ich nach Nordamerika gucke, dann ist das teilweise, ich will das jetzt gar nicht bewerten, aber das ist dann immer ein bisschen schwierig, wenn ich da alles nur tabellarisch bemesse und gar keine Festigkeiten habe. Von daher finde ich das grundsätzlich eigentlich ganz gut, wie das geregelt ist.
Jetzt vielleicht mal ein bisschen abseits von dem Thema, aber für einen Laien mal ganz interessant. Kannst du vielleicht ganz kurz wiedergeben, wie sich die europäischen Normen mit denen der amerikanischen unterscheiden? Ganz grob.
Also im Holzbau ist es tatsächlich so, dass wir da in der amerikanischen Norm oder in der nordamerikanischen Norm, Kanada würde ich dann einfach mit dazu zählen, sehr viel über Tabellen und Bemessungswerke haben und wirklich sehr viel versucht wird, das noch runterzubrechen. Also ich habe zum Beispiel da so, dass ich nur rein biegebeanspruchte Träger habe oder so, was, ja, das ist, habe ich aber in der Praxis so gut wie, okay, ich habe schon mal einen Deckenbalken, aber der wird ja irgendwo zur Aussteifung nochmal mit rangesetzt. Also ich habe eigentlich ja immer das ganzheitliche Tragwerk und muss das ein bisschen ganzheitlicher sehen. Und das ist dann da schon mal ein bisschen schwierig.
Okay, würdest du sagen, dass du hier einen verstärkten Ansatz der Vereinfachung und,
ja,
sagen wir mal, Versimplifizierung fahren? Das war zumindest bei mir so, als ich dort in den USA war, ist mir sehr stark aufgefallen.
Genau, ja, also das ist so, ja, da kann ich nichts hinzuzufügen, das ist so, das würde ich unterstreichen, ja. Aber ich würde sagen, wir haben ja hier auch Kollegen, die fast ausschließlich für Amerika Bemessungen machen von Leipzig aus, die Stahlbau machen, da ist das schon wieder ganz anders da, ne? Die machen da relativ komplexe Geschichten mit Anschlüssen und so, da gehen die auch komplett auf die FEM-Schiene. Aber so die Normung an sich, würde ich mal sagen, hinkt dem da vielleicht noch ein bisschen hinterher.
Kommen wir mal zu ein bisschen einem nerdigen Thema für alle Airfan-Cracks. Und zwar gibt's gerade auch im Holzbau sehr stark beliebt ein Thema, oder wo du dich auch super auskennst, das Thema Balkenscheibe. Intern sagen wir auch dazu diese Beam-Panels. Kannst du uns mal einen Überblick geben, worum es sich dabei handelt, über diese Balkenscheibe und was sie so, ja, besonders macht?
Ja, das ist ein visuelles Objekt oder eine Fläche, ein dicken Typ einer Fläche. Ich habe ja eben schon die Brett-Sperrholz-Platten genannt. Das ist auch ein dicken Typ bei uns im Programm. Schichten, und dann gibt's jetzt analog dazu die Balkenscheibe, die jetzt vereinfacht gesagt Holztafelwände beinhaltet. Also ich zeichne eine Fläche, ich konstruiere mein Gebäude, mit der Fläche ziehe das komplette Haus auf. Und dann zeichne ich die Öffnung rein und anhand dieser Öffnung werden die Ständer, die Riegel, Schwelle und Rähmen und auch die Verklammerung meiner OSB-Beplankung werden darauf aufgebracht. Deswegen heißt es halt nicht Holztafelwand, sondern Balkenscheibe. Es ist aber nicht nur für den Holztafelbau. Ich kann dort zum Beispiel auch Gipskartonbeplankungen wählen, Gipsfaserbeton, also es ist komplett materialunabhängig. Ich kann da mehr oder weniger alles definieren. Also unser Programm zeichnet sich ja dadurch aus, dass wir bei uns alle Möglichkeiten haben, immer alles zu bemessen, und so kann ich wirklich bei der Balkenscheibe jedes Material dort nehmen für die Bemessung verwenden.
Okay. Und gibt es da auch so typische Fehlernamen oder Rechenfehler, die bei der Balkenscheibe häufig einem begegnen können?
Klar, gibt's sie da. Die gibt's natürlich auch bei jedem Material. Ist aber identisch zu dem, wie wir es eigentlich bei den CLT, bei den Brettsperrholzflächen haben. Weil hier habe ich ja eine OSB-Beplankung, die auch anisotrop ist. Also wenn ich die nicht vertikal hinstelle, sondern horizontal ausrichte, dann habe ich dort einfach schon den Fehleransatz drin. Der Abstand meiner Verbindungsmittel, also ich kann ja da eine Nachgiebigkeit erzeugen, Der ist in Europa auf dem linear-elastischen Ansatz begründet. Und ja, da muss ich einfach schauen, dass ich meine, also dass ich die Verklammerung nicht zu groß wähle, die Abstände nicht zu klein. Das sind so typische Fehler. Dann Kopplung, also weil es wird natürlich ein Modell mit Balken und Platten kombiniert erstellt. Und wie kopple ich das an eine bestehende Fläche dran? Da muss ich mir dann schon auch noch Gedanken drüber machen in unserem Programm.
Von der Balkenscheibe springen wir jetzt mal ein bisschen in das Thema Support, Anwenderbetreuung oder auch Fragen, die häufig von unseren Kunden kommen. Was entdeckst du denn da immer wieder für Fragen oder vielleicht auch Herausforderungen, die unsere Anwender immer wieder haben, vielleicht auch im Fokus Holzbau? Was beschäftigt die häufig?
Ja, was sie beschäftigt, ist dann schon die Gesamtabbildung des Tragwerks in unserem Programm. Also wie kann ich die Aussteifung im Holzbau erschlagen? Also wenn wir bei der Balkenscheibe bleiben oder der Holztafelwand, das ist eine super Bauweise. Die ist natürlich hinsichtlich der Aussteifungskräfte relativ sensibel. Also ich muss mir dann schon Gedanken machen, welche Wände nutze ich für den Lastabdruck? Wie lasse ich meine Kräfte durch das Gebäude hindurchschließen? Wie trage ich diese Kräfte ab? Wie schließe ich das an, die Balkenscheibe? Und sonst allgemein, das hatte ich eingangs schon gesagt bei einer der ersten Fragen, Kriechen und Schwinden, also das wird ja nach dem Eurocode vereinfacht auf der Lasteinwirkungsseite berücksichtigt, aber sobald ich irgendwo einen Zugstab habe, dann habe ich schon eine Nichtlinearität, muss ich mir darum Gedanken machen, wie ich das abbilde im Programm. Und dann kann ich das nicht mehr mit diesem vereinfachten Ansatz machen. Das sind Punkte, die wir, ich sage mal, vielleicht nicht bei jedem Holzbaukunden haben, aber bei jedem zweiten bestimmt irgendwo auch dann, ja.
Okay, und jetzt auch mal eine Frage, wenn du an eines der, sagen wir mal, spannendsten oder herausforderndsten Anfragen zurückblickst oder vielleicht auch noch so ein bisschen deine Zeit im Support Revue passieren lässt, welche Anfrage bezüglich Herausforderung, aber vielleicht auch, weil sie so spannend war, ist dir besonders stark in Erinnerung geblieben? Und gibt einfach mal ein bisschen einen Input, was war das und wie konnten wir denn dabei auch helfen?
Ja, das also hängt dann vielleicht schon, vielleicht kommt die Frage noch mit meinem Lieblingsbauwerk zusammen. Das war damals das Theater von Christian Sand in Norwegen, was einfach ein komplexes Tragwerk ist, statisch gar nicht so anspruchsvoll. Aber es war einfach wichtig, es hat vorne eine gerade Kante und nach hinten verwölbt es sich. Dadurch ist quasi jedes Brett hat eine andere Breite und muss quasi in den Produktionsablauf eingepasst werden. Und der Faseranschnitt ändert sich auch bei jedem Brett. Und man muss dann einfach, damals haben wir das halt noch, oder nicht wir, aber wir haben natürlich die Firma, die die Bemessung da erstellt hat, unterstützt, entsprechend über das COM-Interface immer. Also über eine offene API-Schnittstelle, die Informationen über den Faseranschnitt und auch die Schnittgrößen an dieses Bemessungstool von denen weitergeben, weil das sonst gar nicht mehr handelbar war. Ich weiß nicht mehr, wie viele Stäbe das waren, aber es waren viele, sehr viele Stäbe. Und das war sehr anspruchsvoll und das war einfach toll, dass es mit unserer Software möglich ist, da an so vielen Punkten darauf zuzugreifen, wo ich dann, ich sage jetzt mal, bei einfacheren 2D-Programmen einfach keine Möglichkeit habe, das zu erfassen, und ich hätte das sonst auch nicht bemessen können. Das wäre nicht gegangen.
Ja, okay, ja, spannend. Jetzt hätte ich schon fast gedacht, du sagst, das Holzbau wäre ja irgendwie etwas aus dem Betonbau, aber dann.
Tatsächlich hat das Tragwerk hier 35 Meter. Also ich habe mich um den Betonbau natürlich nicht so gekümmert, aber ich habe mal irgendwann gehört, dass dahinter eigentlich ein Betonkragarm liegt, der das ganze Ding auch nochmal stützt.
Ja, cool. Dann schauen wir mal ein bisschen in die Zukunft, also einen Blick nach vorne. Du bist ja auch im Holzbau sehr stark verwurzelt. Was siehst du denn für Potenziale für den Holzbau allgemein, der Innovationen, sei es statisch oder auch konstruktiv?
Ja, also das ist eigentlich so Nachverdichtung des städtischen Baubereichs. Es ist natürlich so, dass die Holztafelwand oder allgemein der Holzbau mit seinem hohen Grad der Vorfertigung da in Zukunft sich durch die Brettsperrholzbauweise hat sich der Holzbau ja auch irgendwo die Fläche erschlossen. Und ich sag mal, wenn ich hier durch Leipzig laufe, und das fand ich so schlimm, 3, 4 Jahre zurück war hier eine große Baustelle, die echt ganz lange ging. Da haben die ein vierstöckiges Gebäude in eine Baulücke geschlossen und da haben die 3 Jahre die Straße gesperrt komplett und haben das alles in Beton gegossen. Und das finde ich unnötig und schade, weil das würde mit dem Holzbau so viel einfacher und schneller möglich sein, einfach gerade in einer relativ großen Stat sowas zu machen. Da ist einfach noch viel Potenzial, wenn man auch das Ruths in Hamburg nimmt, aktuell das höchste Holzgebäude in Deutschland mit, ich habe es mir sogar aufgeschrieben, 65 Metern und 19 Stockwerken, wo ich durch den Holzbau einfach viel höher bauen kann und viel weniger Aufwand in der Gründung habe. Also dass ich einfach, der Holzbau wird künftig noch weiter in die Höhe gehen. Also wo ich angefangen habe 2008, da war, glaube ich, gerade 5 Stockwerke in Berlin. Das war das Projekt, was alle gemacht haben und gesagt haben, das ist das Ding. Und jetzt ist es eigentlich komplett Standard, 7 Stockwerke zu rechnen. Und ich denke, man wird jetzt keine 250 Meter in Holz bauen, aber ich denke mal 65 Meter, so, da wird auf jeden Fall die Richtung hingehen, das in Holz zu bauen.
Hast du auch so ein bisschen den Eindruck, dass immer wenn es um Holzbauprojekte und Gebäude geht, dass man hier eher auf, ja, ein größeres Verhalten stößt, sei es auf Planerseite, aber sei es auch auf Bauherrenseite? Also, dass der Holzbau bei weitem noch nicht den Drive hat und so selbstverständlich bei der Entwicklung neuer Gebäude ist, wie zum Beispiel Stahlbeton?
Klar, also das ist einfach so das Know-how, was wir in Deutschland haben in puncto Holzbau. Das ist halt irgendwie die letzten 50, 60 Jahre irgendwo ein bisschen verloren gegangen und man hat zu Unrecht, sagt man dann auch, ich habe ja auch ein Holzhaus gebaut, wo ich drin wohne, und dann hat man sehr oft auch Ressentiments, wo man sagt, ja, das brennt ja dann oder das hält nicht so lange und so. Das ist ja totaler Quatsch eigentlich. Also wir Holzbauer wissen, dass das Quatsch ist, weil es gibt Fachwerkhäuser, die wesentlich älter und länger da stehen wie Mauerwerkshäuser. Und von daher gibt es Ressentiments, klar, aber es findet schon ein Umdenken statt, aber das wird natürlich lange dauern, bis sich das in allen Institutionen und Behörden dann durchgesetzt hat.
Okay. Angenommen, Basti, du hättest einen Wunsch frei, was du im Bauwesen ändern könntest. Was wäre es denn, was du ändern würdest?
Also hinsichtlich der Normen würde ich auf jeden Fall sagen, eine weitere Harmonisierung, dass das gleich ist. Und ja, auch so baurechtlich, das betrifft natürlich jetzt uns hier bei der Firma Lubal nicht so stark, aber dass es in Deutschland für jedes Bundesland eine eigene Baubehörde gibt, die quasi die Normung dann einführen muss, das finde ich auch ein bisschen, das würde ich auch zentralistischer organisieren. Das würde ich mir im Baubereich wünschen, dass man einfach sagt, okay, ich kann in Bremen genauso planen, wie ich in München planen kann. Und generell weltweit gesehen, dass man dem Holzbau einfach mehr zutraut, weil er das auf jeden Fall gezeigt hat, dass er das kann und dass diese gesamte Ablehnung eigentlich unbegründet ist. Wenn man das ordentlich plant, ist es viel leistungsfähiger und effizienter wie alles andere, wie jeder andere Baustoff. Ja.
Sehe ich auch so, und das wäre auch ein ganz großer Wunsch von mir, diese Vereinheitlichung dieser, was weiß ich, wie viele wir haben, 16 Landesbauordnungen. Das wäre wirklich top. Ja. Alright, dann, du hast es jetzt schon so ein bisschen geteasert und auch erwähnt, dein Lieblingsbauwerk, aber zum Abschluss möchte ich das gerne nochmal stärker hervorheben. Ich frage immer jeden, was ist sein Lieblingsbauwerk, jeden Gast hier beim Luba Podcast, was das Lieblingsbauwerk ist. Und Basti, vielleicht kannst du es nochmal zum Schluss zusammenfassen, warum dieses Bauwerk und warum es dir auch so gut gefällt.
Genau, also das ist das, ich habe es mir aufgeschrieben, weil ich das ja schon gewusst habe, das Kilden Performing Arts Center in Kristiansand, Norwegen. Und ja, das ist halt einfach, ich weiß jetzt nicht mehr genau den Weg, aber vorne, sage ich jetzt mal, ist es 100 Meter lang und hinten durch diese Aufreihung oder diese Aufwölbung sind es, glaube ich, fast die doppelte Länge, 200 Meter, was man alles über den Holzbau quasi vorne schmäler, hinten länger und man sieht es so direkt nicht, wenn man davor steht und sich das anguckt. Und ich glaube, sowas ist eigentlich auch nur mit Holz möglich. Also wie wollte man das sonst machen? Beton daran gießen? Geht nicht, also zumindest nicht mit so einer Fuge. Im Stahl müsste ich das walzen. Glaube ich auch nicht, dass es machbar ist, meiner Ansicht nach. Von daher ist das mein Lieblingsbauwerk.
Ja. Ja, sehr cool. Und warst du schon dort?
Nein, leider tatsächlich noch nicht. Ich habe einige Kollegen, der André Schwartz, der war da und hat mir dann auch, weil ich ihm das gesagt habe, also er hat mir das irgendwie gesagt, dass er hinfährt und hat mir Bilder geschickt und auch eine Karte von da geschrieben, aber ich selber habe es noch nicht reingeschafft. Ja. Das steht auf jeden Fall noch auf meiner Liste.
Ja, wollte ich gerade sagen, da weißt du ja noch, was du zu tun hast. Ja. Alles klar, super. Dann an der Stelle, Basti, möchte ich mich recht herzlich bedanken für deine Teilnahme hier am Global Podcast und wünsche dir dann natürlich auch hier bei Global weiterhin ganz viel Spaß und viel Erfolg bei deinen anstehenden Projekten.
Dankeschön.